Der militärische Konflikt im Nahen Osten.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran beschäftigt die Politik und die Börsen gleichermaßen. Aktuell gibt es einen Waffenstillstand und die Hoffnung, dass der militärische Konflikt damit zu Ende ist. Sicher ist das aber nicht. Die mit diesem Konflikt verbundenen menschlichen Schicksale machen betroffen. Nach aktuellen Berichten gab es bislang mindestens 950 Tote im Iran und 28 in Israel. Unser Fokus soll heute trotzdem auf der Wirtschafts- und Börsenperspektive liegen. Und auf diese Perspektive schaue ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, ich würde gerne mit einer kurzen Einordnung der beiden Länder starten. Was kannst du uns hierzu sagen?
Ja, starten wir mit der Bevölkerung. In Israel leben 9,8 Millionen Menschen. Im Iran sind es 90,6 Millionen, also fast 10-mal so viele. Noch extremer ist das Verhältnis bei der Fläche. Der Iran erstreckt sich über 1,6 Millionen Quadratkilometer, Israel nur auf 22.000 Quadratkilometer. Da sprechen wir also über einen Faktor von 75. Und das bedeutet, dass sich in Israel 442 Einwohnerinnen und Einwohner einen Quadratkilometer teilen. Im Iran sind das nur 55 pro Quadratkilometer. Interessant finde ich dabei, dass beide Länder eine sehr junge Bevölkerung haben. Das Durchschnittsalter liegt bei 30 Jahren in Israel und 24 Jahren im Iran. Deutlich auseinander geht allerdings die Lebenserwartung. In Israel können Männer hier mit 5 Jahren mehr rechnen, Frauen sogar mit 6 Jahren mehr.
Das sind auf jeden Fall schon mal riesige Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Wie sieht der wirtschaftliche Vergleich aus? Was sagen deine Zahlen da?
Ja, trotz der geringeren Größe hat Israel das höhere Bruttoinlandsprodukt. Seit 2018 liegt Israel hier kontinuierlich vor dem Iran. Wir sprechen hier über 475 Milliarden Euro versus 374 Milliarden Euro. Für das BIP pro Kopf bedeutet das, dass dieses in Israel etwa 12-mal so groß ist wie das des Iran. Diese wirtschaftlichen Unterschiede, die führen übrigens auch dazu, dass Israel deutlich mehr in sein Militär investieren kann. Seit 1960 hat Israel im Durchschnitt 12% seines Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgegeben. Im Iran waren das im Schnitt 4%. Und wenn wir dann den höheren Prozentsatz auf das höhere BIP beziehen, dann wird klar, wie groß die Unterschiede bei den absoluten Militärausgaben sind. Und damit ist auch die israelische militärische Überlegenheit ausführlich erklärt.
Das sind in der Tat immense Unterschiede. Ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt kommen. Du hast gerade angedeutet, dass dieser Unterschied beim Bruttoinlandsprodukt nicht immer da war. Woher kommt der aktuell?
Wir müssen hier berücksichtigen, dass der Iran unter einer massiven Wirtschaftskrise und zahlreichen Sanktionen leidet. Das führt auch dazu, dass die Währung extrem an Wert verloren hat. Und das macht sich dann natürlich auch beim in Euro oder in Dollar umgerechneten Bruttoinlandsprodukt bemerkbar. Dazu trägt natürlich auch die hohe Inflationsrate von fast 40% bei. In Israel liegt diese bei etwa 3%. Groß sind auch die Unterschiede bei der Arbeitslosenquote. Die lag in Israel zuletzt bei 3,2%, im Iran mit 9,2% fast 3-mal so hoch. Und wir sehen auch, dass der Iran kaum in den internationalen Handel eingebunden ist. Israel exportiert mehr als 5-mal so viele Waren wie der Iran. Der Import von Waren fällt in Israel 8-mal so hoch aus wie im Iran.
Das sind auf der Wirtschaftsseite wirklich extreme Unterschiede. Du hast bereits vom Außenhandel gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, welchen Stellenwert Israel und der Iran denn für Deutschland als Handelspartner haben.
Fangen wir hier mit den deutschen Ausfuhren an. Im vergangenen Jahr 2024 hat Deutschland Waren im Wert von 5,3 Milliarden Euro nach Israel verkauft. Das ist gleichbedeutend mit Platz 44 in der Exportrangliste. In den Iran gingen letztes Jahr Waren im Wert von 1,3 Milliarden Euro. Und das bedeutet Platz 68. Schauen wir auf die Importe. Da steht Israel auf Platz 49. Waren im Wert von 3 Milliarden Euro wurden letztes Jahr aus Israel gekauft. Der Iran hat lediglich Güter im Wert von 230 Millionen nach Deutschland verkauft. Und das bedeutet Platz 98 bei den deutschen Handelspartnern auf der Importseite.
Darf ich daraus schließen, dass die Auswirkungen dieses Konflikts auf die deutsche Wirtschaft auch dann begrenzt bleiben, wenn die Waffenruhe nicht hält und der Konflikt erneut eskaliert?
Ja, so einfach ist es leider nicht. Die Auswirkungen über die direkten Handelsbeziehungen sind tatsächlich überschaubar. Das große Risiko für die Weltwirtschaft und damit eben auch für die Kapitalmärkte sind der Öl- und der Gaspreis.
Erklär uns das gerne mal genauer.
Der Iran liegt ja direkt an der Straße von Hormuz. Durch diese Meerenge werden etwa 20% der weltweiten Ölexporte transportiert. Beim Gas ist der Anteil ähnlich. Vor allem für die Ölexporte aus Saudi-Arabien ist die Straße von Hormuz, die auf der Ostseite von Saudi-Arabien liegt, der entscheidende Transportweg. Denn der Schiffweg durch das Rote Meer, der auf der Westseite von Saudi-Arabien liegt, wird ja von Milizen aus dem Jemen bedroht und beschossen. Sollte der Iran also die Straße von Hormuz im Rahmen einer neuen Eskalationswelle blockieren, dann würde Öl auf dem Weltmarkt knapper und entsprechend auch deutlich teurer.
Lass uns hier am besten nochmal genauer drauf schauen. Wie wichtig ist Saudi-Arabien bei der globalen Ölförderung?
Ich starte hier mit der positiven Nachricht. Weltweit ist Saudi-Arabien aktuell Ölförderland Nummer 3. Anfang der 2000er war Saudi-Arabien noch der größte Ölförderer weltweit. Den Spitzenplatz haben jetzt die USA inne, die ihren Anteil an der globalen Fördermenge seit dem Jahr 2000 von 8% auf jetzt 16% gesteigert haben. Saudi-Arabien steht aktuell für 12% der Förderung. Wenn wir noch einen positiven Fakt ergänzen wollen, der kanadische Anteil lag Anfang der 2000er bei 3%, jetzt sind das 6%. Entsprechend hat auch Jerome Powell bei der Pressekonferenz zur letzten Zinsentscheidung der Fed betont, dass die USA deutlich weniger von Öl aus dem Nahen Osten abhängig sind, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
Auch wenn das damit weniger bedrohlich klingt als in früheren Krisen, lässt sich denn abschätzen, was eine vollständige Blockade der Straße von Hormuz für den Ölpreis bedeuten würde?
Wie du schon sagst, es lässt sich eben nur schätzen. Experten gehen davon aus, dass der Ölpreis dann die Marke von $100 überschreiten würde. Sollte die Blockade länger anhalten, dann sehen einige Experten sogar einen Preis von $150. Dieser würde dann im weltweiten Ölverbrauch deutlich drücken. Einen kleinen Vorgeschmack, den sehen wir am Verlauf des Ölpreises während des Konfliktes. Anfang Juni lag der Preis für ein Barrel Rohöl bei $60. Mit den ersten Angriffen ist er auf $76 angesprungen. Mit dem Eingreifen der USA auf $78. Der Beginn der Waffenruhe hat den Ölpreis dann wieder auf $64 fallen lassen.
Ein hoher Ölpreis wäre zweifelsfrei kein positives Szenario für die Weltwirtschaft. Im Moment steht ja zum Glück der Frieden im Vordergrund. Sollte es aber tatsächlich zu einer neuen Eskalationswelle kommen, für wie wahrscheinlich und für wie leicht umsetzbar hältst du dann eine vollständige Blockade dieses wichtigen Seewegs?
Ja, die Möglichkeit besteht. Das iranische Parlament hatte diese Möglichkeit vor der Waffenruhe ja schon abgesegnet. Allerdings würde sich der Iran damit auch selbst schaden. Denn wir müssen hier wissen, nach den USA, Russland, Saudi-Arabien, Kanada und dem Irak ist der Iran selbst der sechstgrößte Ölproduzent weltweit. Der Iran steht aktuell für knapp 4% der globalen Fördermenge. Teile davon werden für den eigenen Bedarf gefördert. Es werden aber auch große Teile nach China exportiert. Und das Öl, das nach China verschifft wird, passiert ebenfalls die Straße von Hormuz. Und wir haben anfangs ja schon besprochen, wie schwach die Wirtschaft des Iran aktuell ist. Viele der Ölexport nach China weg, würde das der Wirtschaft den nächsten Schlag versetzen. Und das macht diese Blockade eben etwas unwahrscheinlicher. Dazu kommen noch weitere Aspekte, die die vollständige Blockade der Straße von Hormuz schwierig machen. Die engste Stelle dieser Meerenge ist 55 Kilometer breit. Bezieht man vorgelagerte Inseln in die Betrachtung ein, ist die engste Stelle immer noch 38 Kilometer breit. Eine vollständige Blockade ist also sicherlich nicht ganz einfach. Und dazu kommt, dass nur ein Teil der Meerenge im Hoheitsgebiet des Iran liegt. Andere Teile der Meerenge liegen in den Hoheitsgewässern der Vereinigten Arabischen Emirate und des Oman. Hier darf der Iran an sich keine Schiffe aufhalten. Und deshalb haben die USA und weitere Länder für den Fall einer Blockade auch schon massiv gedroht.
Hoffen wir, dass wir uns auch in Zukunft mit diesem Szenario nicht weiter beschäftigen müssen. Für die Börsen, die diesen Konflikt täglich bewerten mussten, war der kurze, aber heftige Verlauf ja eine große Herausforderung. Wie haben Sie darauf reagiert?
Ja, mit schnellen Wechseln, so wie das eben auch in der Kriegsführung der Fall war. Allerdings sind die Kursverluste zu jeder Zeit begrenzt geblieben. Ein Szenario mit massiven Folgen für die Weltwirtschaft wurde nie eingepreist. Der DAX hat von seinem letzten Allzeithoch weg, das er erst Anfang Juni erreicht hat, in der Spitze 6% verloren. Das klingt moderat. Spannender finde ich hier eine andere Statistik. Innerhalb von 12 Handelstagen hat der DAX 10-mal nachgegeben. Das kommt sehr, sehr selten vor. Mehr negative Tage gab es in einem solchen Zeitraum übrigens schon seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Und das zeigt eben auch, dass die Nervosität zwischenzeitlich recht stark ausgeprägt war. Und das sehen wir auch an den Volatilitäten.
Die Volatilität ist ja immer eines der besonderen Themen unseres Podcasts. Geh da gerne nochmal genauer drauf ein.
Ja, auffallend war die Entwicklung der impliziten Volatilität, also der für die Zukunft erwarteten Schwankungen. Und die wird anhand von Volatilitätsindizes gemessen. Für den DAX können wir hier auf den Volatilitätsindex VDAX New schauen. Der hat in der Angriffsphase erstmals seit dem Zolldrama vom April wieder über 25 geschlossen. Zum Vergleich. Im Durchschnitt der vergangenen beiden Jahre lagen die Schlusskurse bei 16,5. Das war also ein relativer Anstieg um 50%.
Du sprichst hier bereits in der Vergangenheitsform, denn mittlerweile sehen wir ja eine Entspannung an den Börsen, richtig?
Genau so ist es. Und das teilweise nicht erst seit dem Beginn der Waffenruhe. Interessant war die Reaktion der Börse in Israel auf das Eingreifen der USA. Bereits am Sonntag nach dem US-Militärschlag ging es für den bekanntesten israelischen Index, den TA-35, nach oben. Hier haben wir mittlerweile ein neues Rekordhoch. Die US-Indizes haben ihre Trendwende nach oben mit der moderaten Vergeltung des Iran begonnen. Und mit der Waffenruhe sind dann auch die restlichen Börsenampeln auf grün gesprungen. Seitdem sehen wir steigende Aktienkurse und einen wieder fallenden Ölpreis.
Wir hoffen, dass der Friede anhält und dauerhaft wird. Ich vermute, du wirst das und die Auswirkungen auf die Börse für unsere Hörerinnen und Hörer genau im Blick behalten. Für heute sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss auch von mir. Und aufgrund der Aktualität dieses Themas noch der Hinweis, Redaktionsschluss für diese Episode war am 25. Juni um 14 Uhr.
Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.